herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Tanjas Karate to go. Heute darf ich wieder einen Gast bei mir begrüßen, was mich total freut. Es ist André Kielholz, ein Kampfkünstler, der schon seit über 40 Jahren der Kampfkunst treu ergeben ist. Sein Fokus liegt auf Okinawa Goju-Ryu Karate, dem Kobo-Jutsu und dem Bato-Jutsu. In diesen Stilrichtungen erhielt er in Japan jeweils den Titel Shihan, was so viel wie Großmeister bedeutet. Er ist direkter Schüler von Hokama-Sensei und in Deutschland der Repräsentant für dessen Kobo-Jutsu. Ebenso hat er sich dafür verpflichtet, für den Erhalt und der Weitergabe der traditionellen Kampfkünste aus Okinawa und hat dafür eine Gesellschaft gegründet, das Okinawa Karate Kobojutsu Kenkyu Kai. Aber jetzt lassen wir ihn selber zu Wort kommen. Ich freue mich sehr, mit ihm nun ein spannendes Gespräch über die große und kleine Welt des Okinawa Karate zu führen. Hallo André, schön, dass du bei mir bist.
Ja, hallo Tanja, ich freue mich riesig. Wir hatten ja schon telefoniert, aber dass es jetzt alles so klappt, da freue ich mich richtig, richtig riesig drüber.
Ich freue mich vor allem auf deine Ausführungen zu Okinawa, zu deinem Karate-Stil, all deinen Erfahrungen. Und im Vorgespräch haben wir ja schon festgestellt, dass eine Folge nicht ausreichen wird.
Ja, ich glaube, wie ich dir ja schon gesagt habe, also wenn du mich Dinge zu Okinawa fragst, dann musst du mich, glaube ich, entweder abbrechen oder einfangen oder irgendwas in der Art.
Ja, ich verstehe das. Ja, und es ist mir aber auch total wichtig, dass irgendwie alles, was du wichtig findest, was du erzählen möchtest, dann auch gesagt werden kann. So, ja, lass uns aus dieser Folge irgendwie Teil 1 machen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Klingt wie ein guter Plan, ja, genau.
Wunderbar. Ja, dein Fokus liegt ja auf den klassischen Kampfkünsten, also besonders dem Okinawa Goju-Ryu Karate, dem Kobo-Jutsu und dem Bato-Jutsu. Wo liegt für dich der besondere Reiz dieser Kampfkünste und was verbindest du emotional mit diesem doch sehr intensiven Kampfkunstweg, den du da verfolgst?
Ja, also es sind ja nicht nur diese Kampfkünste, die mich begeistern, es sind viele Kampfkünste, in die ich reingeschnuppert habe oder die ich auch teilweise länger betrieben habe. Aber letztlich bin ich halt dann doch bei diesen drei Dingen hängen geblieben, einfach auch aus Zeitgründen. Ja, du musst natürlich irgendwann, klar habe ich als in Anführungszeichen Profi recht viel Zeit, mich mit all diesen Dingen auseinanderzusetzen. Aber selbst dann musst du irgendwann mal sagen, okay, da muss ich jetzt das Aussieben anfangen, sonst verzettel ich mich.
Ja.
Und ich hatte das große Glück eben mit Okama Tetsuhiro Sensei jemanden zu finden, der eben Goju-Ryu und Kobo-Jutsu praktiziert. Das war immer so mein, auch schon als Kind eigentlich ein Traum, so einen Lehrer zu finden. Mhm. Und durch ganz viel Glück und Zufall habe ich dann bei meinem zweiten Okinawa-Trip noch jemanden kennengelernt, der eben ein Schwertgroßmeister ist. Und so kam es dann, dass ich dann bei diesen drei Dingen eben gestrandet bin. Und das auch immer noch heute intensiv praktiziere.
Ja.
Der Reiz, ganz schwer zu beschreiben, glaube ich, weil jede Kampfkunst so ihren gewissen Reiz hat und ihre Schönheit halt auch hat.
Ja.
Mich hat natürlich das Karate immer sehr begeistert als Kind. Ich habe ja mit Taekwondo angefangen und habe dann irgendwann zum Karate gewechselt. Mhm. Also die Art der Bewegung hat mich schon immer begeistert. Und das Goju war etwas, das ich aufgrund dieser Mischung aus harten und weichen, fließenden Bewegungen halt immer schon faszinierend fand.
Ja.
Kobo-Jutsu, ja, ich glaube, jeder Karateka kommt irgendwo an den Punkt, wo er sagt, oh, ich würde aber auch gerne mal ein Bo in die Hand nehmen. Oder so ein Sai. Ja, es hat ja schon so eine gewisse Magie auch. Und tatsächlich ist es so, dass ich zwar schon sehr früh mit dem Kobudo angefangen habe, aber nicht in der Intensität, wie ich es jetzt betreibe, seitdem ich Hokama-Sensei kennengelernt habe. Und es ist so, sagen auch viele Meister in Okinawa, dass eben das Karate und das Kobudo so die beiden Achsen, die beiden Räder an einer Achse sind. Ja, dass also das eine nicht ohne das andere geht. Und ich merke tatsächlich auch, dass mein Karate hat mein Kobudo befruchtet quasi und andersrum. Das heißt also, im Lernprozess schaukeln die sich so gegenseitig nach oben und man kann halt ganz viel von dem einen in das andere übernehmen auch.
Ja, ich habe von Gishin Funagoshi-Sensei gelesen, dass also er auch mit dem sozusagen aufgewachsen ist und weil das in Okinawa dazugehört, das ist nicht
Genau.
irgendwie was anderes, sondern es ist Karate.
Ja, eben genau das ist der Punkt. Und was ich eben in Okinawa oft gehört habe, und das sage ich jetzt ohne werten zu wollen, auch Hokama-Sensei sagt das ganz oft bei den älteren Meistern, man spricht halt von einem Lehrer, wenn der entweder Karate oder Kobudo macht, aber man spricht halt von einem Meister, wenn er beides tut. Ja, und das fand ich ganz, ganz spannend. Ja, und dann hat sich natürlich irgendwann so diese Schwertkampfkunst, das Batojutsu, hinzugesellt, das nochmal so eine ganz andere Geschichte ist. Weil es ja, es hat keinen Selbstverteidigungsaspekt, es hat eigentlich auch gar keinen wirklichen sportlichen Aspekt für mein Dafürhalten, sondern es ist für mich so ein bisschen, ich habe früher immer spaßeshalber gesagt, das ist mein Tai Chi. Ja, weil es, es ist nicht so körperlich. Es ist gar nicht so körperlich. Ich habe immer das Gefühl, im Boxen, im Karate, im Kickboxen, da kannst du ganz viel durch körperliche Kraft kompensieren, ja, was dir an technischer Erfahrung vielleicht fehlt. Aber im Batojutsu oder Kenjutsu ist es halt einfach so, je mehr du deinen Körper da in die Waagschale legst und je mehr du versuchst, mit Muskelkraft rumzureißen, desto weniger gelingt es dir. Ja,
Sehr sympathisch für mich.
ja, klar, natürlich, natürlich. Das ist ja schon auch eine gute
Ja.
Parallele, ja.
Ich kannte auch das Batu, das sagte mir auch vorher nichts, bevor ich es tatsächlich da gelesen habe bei dir auf der Seite.
Ja.
Und ich finde es auch, ja, total interessant. Also.
Also es ist so, dass Jaido ist bekannt. Ja, ich denke, natürlich jetzt nicht so verbreitet und nicht so bekannt wie das Karate an sich. Aber das ist doch ein Begriff, mit dem Kampfkünstler was anfangen können. Und Bato ist eigentlich, ja, ist auch das Ziehen des Schwertes und die ersten Schläge, die danach passieren. Ist vielleicht der etwas ältere Begriff als Iai. Und das Jutsu ist ja auch nochmal so ein Hinweis darauf, dass es ja, schon um eine Kampfmethode geht und nicht so sehr in erster Linie um ein Do, also um einen Michi, um einen Weg. Ganz, ganz spannende Sache. Und den Lehrer, den ich kennengelernt habe, Hamamoto Sensei, ist eben als Soke auch der Stilerbe von dem Stil, den ich dort in Okinawa praktiziere. Das ist auch eine spannende Persönlichkeit, aber ich glaube, das würde jetzt echt zu weit führen.
Ja, wie gesagt, Teil 1.
Teil 1, genau. Ja.
Ja, spannend, dass ja, das Ganze fängt an mit einem Lehrer und endet mit einem Lehrer, glaube ich. Und für mich war es einfach auch immer total wichtig, ja, eine Lehrerin oder einen Lehrer zu haben, mit der oder dem ich meinen Kampfkunstweg gemeinsam gehen kann.
Ja.
Natürlich ist dann eben der eine der Lehrer, der andere der Schüler, aber es ist so ein gegenseitiger Respekt, der für mich also wichtig ist und auch Vertrauen haben zu können und so eine gegenseitige Anerkennung. Und abgesehen von der Weitergabe der Kampfkunsttechniken, ist das eben eine große, spielt das für mich eine große Rolle.
Ja, absolut.
Ja, ne?
Ja.
So. Wenn du jetzt an dein Sensei, Hokama-Sensei jetzt denkst, so was sticht bei eurer Lehrer-Schüler-Beziehung da besonders heraus und Was behältst du eigentlich dein ganzes Leben lang in deinem Herzen, von dieser
Ja,
Beziehung?
das ist auch wieder eine ganz spannende Frage.
Hm.
Also vielleicht muss ich eingangs sagen, dass gerade in Okinawa ist es einfach noch mal anders als in Japan, habe ich
Okay.
zumindest immer das Gefühl. Und da ist, ich habe das bei verschiedenen Lehrern in Okinawa gemerkt und gesehen, da steht die persönliche Bindung steht mehr im Vordergrund als so das Technische. Ja. Und ich habe es ganz oft gesehen bei Hokama-Sensei zum Beispiel, der hat ja über seinem Dojo betreibt er dieses Karate- und Kobudo-Museum, das er gegründet hat.
Ja, das habe ich gesehen.
Ja, ganz, ganz spannendes Ding. Also kann ich jedem, der in Okinawa ist, nur dringend ans Herz legen,
Ja.
das zu besuchen, weil es ist einfach, ja, ist ein ganz tolles Ding. Und dadurch kommen natürlich ganz viele ausländische Karateka, die gar nicht bei ihm trainieren, sondern die halt einfach das Museum besuchen wollen. Und viele haben noch nicht so ganz verinnerlicht, dass man in Japan halt doch einen anderen respektvollen Umgang pflegt, als es vielleicht hier im Westen teilweise der Fall ist. Und ich habe dann eben ganz oft gesehen, wie da ganz viel Ablehnung schon nach zwei Sätzen dir entgegenschlägt, weil du halt einen auf, ja, ich bin ein Großmeister aus dem Westen und ich trage den achten Dan und ich war Weltmeister und ich habe, ja, das sind dann Leute,
Ja.
die hauen da richtig auf den Putz. Und andere wiederum, die kommen, die sind sehr zurückhaltend und sehr, ja, stapeln vielleicht sogar ein bisschen tief und ganz plötzlich gehen tausend Türen auf. Und du denkst dir dann so, ja, vielleicht einfach mal kleinere Brötchen backen und einfach mal gucken, was da so kommt.
Ja.
Und ich habe einfach gemerkt, dass so diese persönliche Beziehung also zwischen Lehrer und Schüler, eine viel tragendere Rolle spielt, als wenn du halt, keine Ahnung, deinen Yokogiri senkrecht in den Himmel treten kannst. Ja, also körperliche oder technisches Können ist natürlich wichtig, ganz klar,
Ja.
aber sitzt auf der Rücksitzbank. Ja, sitzt auf der Rücksitzbank, ganz hinten irgendwo. Und das machte es für mich von Anfang an sehr spannend, dass ich weiß, ich hatte Okama-Sensei hier in Deutschland auf einem Seminar kennengelernt. Und so kam der Kontakt zustande damals. Und habe dann über einen Mittelsmann quasi mit Sensei kommuniziert, weil der eben die Hightech-Kommunikationsmöglichkeit bei Sensei ist ein Faxgerät, auch heute noch.
Oh, wow.
Ja. Also er hat nach wie vor kein E-Mail oder irgend sowas. Und so habe ich dann über Fax und einen Mittelsmann haben wir dann kommuniziert und ausgemacht, ich komme, darf im Dojo wohnen und kriege Privattraining. Das war so der Deal.
Wow.
Und nach 3 Tagen, die ich dann da war, wurde aus, ich darf in so einem Kabuff neben dem Dojo übernachten und kriege Privattraining. Daraus wurde dann das plus. Ja, komm zu mir nach oben, weil er wohnt direkt oben drüber. Und dann gab es Abendessen bei ihm. Und nach dem Abendessen sagte er dann, ja, morgen früh kommst du hoch zum Frühstücken. Und nach dem Training am Vormittag hat er dann gemeint, ja, geh schnell duschen, weil ich mache uns was zu essen. Dann war es ein Mittagessen und so ging es dann 3 Wochen lang.
Wow.
Sodass ich dann plötzlich eigentlich, ja, was heißt eigentlich? Ich hatte Sensei 24 Stunden, 7 Tage die Woche um mich herum und wohnte quasi bei ihm zu Hause. Ja, und das hat natürlich diese Bindung sehr, sehr eng gemacht. Und ich weiß
Ja.
eben auch, dass das eine Ausnahme war, dass also die meisten nicht diesen Luxus hatten. Und ich weiß eben, dass es heute, wo Sensei dann eben auch ganz viel international Besuch hat und Leute, die bei ihm trainieren, dass das natürlich auch gar nicht mehr möglich ist, weil das eine gewisse Größenordnung angenommen hat, wo das gar nicht mehr realisierbar ist.
Ja.
Und habe aber auch eben dazu beigetragen, dass die Verbindung zwischen ihm und mir ziemlich eng wurde, weil man ja einfach permanent aufeinander saß. Die ersten Jahre, wenn ich zum Training dorthin gegangen bin, waren wir 3 Wochen lang am Stück aufeinander gesessen, mehr oder weniger. Ja. Und das ist was, das ist eine ganz tolle Erinnerung. Und Vor 3 Jahren, als ich das letzte Mal vor Corona quasi in Okinawa war,
Ja.
hatte Sensei ein großes Jubiläum zu feiern und ja, viele internationale Schüler waren da und es gab an einem Samstagabend dann ein riesen Event mit Vorführungen und Essen und Tanzvorführungen, traditionellen okinawanischen Tanzvorführungen. Ganz, ganz toll. Und ich saß so leider mit dem Rücken so ein bisschen zur Bühne und habe dann immer mir irgendwas in den Mund gesteckt beim Essen, habe mich dann so halb umgedreht und zur Bühne geguckt, damit ich ja nichts
Ja.
verpasse. Und ich war mit einem Schüler dort und plötzlich hatte ich, der saß eigentlich neben mir, und plötzlich hatte ich eine Hand auf dem Rücken und dachte, das wäre der Schüler von mir. Und plötzlich fing diese Hand auf meinem Rücken so mir über die Schulter an zu streicheln, ganz sanft. Und dann denke
Ja.
ich mir, das ist nicht mein Schüler. Und ich habe mich dann umgedreht und Sensei saß dann hinter mir mit einem breiten Grinsen einmal rundrum und sagte dann auf Deutsch zu mir, weil er wusste, ich war damals finanziell auch so ein bisschen knapp auf der Naht und musste irgendwie gucken, wie ich diesen Trip nach Okinawa finanzierte. Und dann saß er hinter mir und grinste mich an und sagte dann auf Deutsch zu mir, Dankeschön.
Oh.
Das ist also auch so ein Moment,
Ja, das geht ins Herz.
ja,
Ja.
es ist einfach so. Genau.
Wow, wie wunderschön. Oh, das berührt mich ganz arg. Das sind die Geschichten, die mich berühren, muss ich sagen. Also klar finde ich es toll, wenn Menschen Kampfkünstler, Kampfsportler große Titel herausholen auf ihrem Weg und ja, sowas berührt mich auch, aber was mich richtig berührt ist, sind solche Geschichten. Und das ist auch, wie ich ja auch schon in den Sätzen zuvor mit der Frage ja schon gesagt habe, das ist auch das, was ich am wichtigsten für mich finde. So
Absolut.
diese Beziehung. Und das ist, Karate ist halt das Leben. Das Leben ist Karate. Das ist das eine, ist das andere. Also es ist nicht getrennt. Und wenn man es getrennt sieht, dann geht man halt einmal in der Woche ins Training und den Rest der 6 Tage macht man was völlig anderes.
Und
Und
das ist so schade. Ich
ja.
finde es ich find's unheimlich schade, weil ich sage auch ich habe das meinen Schülern im Dojo immer gesagt und ich sage das auch auf meinen Seminaren immer. Natürlich wollen wir alle über das Karate auch eine gewisse Sicherheit haben, weil wir eine Kunst haben, die uns, wenn es um die Wurst geht, auch verteidigen kann. Natürlich. Aber die Wahrheit ist doch, wie oft brauchst du oder hast du dein Karate gebraucht in der Vergangenheit, um dein Leben zu kämpfen, weil dich jemand auf der Straße angegriffen hat? Und wie oft hast du es gebrauchen können in alltäglichen Situationen? Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich diesen Stellenwert im alltäglichen Leben ist, es viel, viel höher als die Wahrscheinlichkeit, dass dich jemand angreift in irgendeiner dunklen Gasse. Ja.
Ja, richtig, ja. Das ist toll, das ist, ich habe mal über eine Tai-Chi-Lehrerin, die schon, ich weiß nicht, über 80 Jahre alt war, in einem Buch gelesen und es war so ein ganz schöner Bericht über sie da drin. Und dann wurde sie gefragt über ihre westlichen Schüler und so. Und sie sagte, oh, ganz toll, also so interessierte Menschen und so nette Menschen. Und dann der nächste Satz, aber sie trainieren nur 2, 3 Mal die Woche für eine Stunde. Das war so nett, weil man konnte es in den geschriebenen Wörtern lesen oder herausfühlen, dass sie es ganz toll findet und auch so richtig wohlwollend ist mit den Leuten. Aber da kann nicht so viel dann dabei rauskommen. Das war so
Ja,
der Hintergrund.
das ist leider so, ja. Gut, man muss natürlich der Fairness halber dazu sagen, dass, also selbst in Okinawa, die Trainingsfrequenz ist nicht höher als in Deutschland. Ja, also wenn ich jetzt angucke bei Hokama-Sensei, das Dojo für die normalen Gruppentrainings ist auch nur zweimal die Woche geöffnet. Ja, also man denkt immer, ja, du fliegst nach Okinawa und da macht sowieso jeder Karate und die sind alle irre gut. Nein.
Sie sind eigentlich wie wir.
Sie sind genauso wie wir, weil sie in der Regel genauso häufig oder wenig häufig trainieren wie wir. weil sie eben genauso wie wir einen Job haben, eine Familie haben und Verpflichtungen und auch dann eben mal Lust und keine Lust haben, ins Training zu gehen, beziehungsweise dann halt eben auch mal andere Verpflichtungen haben, weil halt die Oma Geburtstag hat oder irgend sowas. Ja. Und also es gibt natürlich diese Supermänner, ja, und Superfrauen, wo du dann sagst, oh irre, wie kann man denn so gut sein? Aber die sind da genauso dünn gesät wie in Deutschland auch.
Aber würdest du nicht auch sagen, ich meine, das, was du jetzt sagst, auf jeden Fall, ich meine, das ist das, was uns wahrscheinlich auf der ganzen Welt verbindet, dass es gibt ein paar wenige, die zum einen in Anführungsstrichen können sich's leisten, jeden Tag zu trainieren, und die anderen haben halt, müssen halt ihre Brötchen auch noch woanders verdienen und haben Verpflichtungen und so weiter. Aber würdest du nicht auch sagen, dass ich sag immer irgendwie, einmal in der Woche trainieren, das ist wie nichts.
Ja,
Das ist
ist
dann,
so.
ist bei dem nächsten Mal in der Woche ist, kann man wieder von vorne anfangen. So, aber was ich gemerkt habe, ist, dass auf jeden Fall zweimal, und wenn es nur eine Stunde ist, auf jeden Fall schon was bringt. Also es ist meine Erfahrung, wenn, mit den Schülern, die ich
Definitiv,
habe.
ja. Ja, definitiv.
Und sie merken es dann auch selber natürlich, ne?
Ich hab das oft gehabt, auch gerade im Kinderbereich, dass dann Eltern kamen und gesagt haben, ja, aber der kleine Thomas hat dann eben Montag Fußball und Dienstag Ballett und Mittwoch länger Schule, der kann nur einmal in der Woche. Habe ich gesagt, ja, einmal ist besser als kein Mal. Aber die Wahrheit, und das habe ich auch den Eltern immer gleich gesagt und sage es auch den Erwachsenen, du musst natürlich dann deine Erwartungshaltung deutlich runterschrauben, wenn du nur einmal die Woche trainieren kannst. Ja, da ist deine Lernkurve nicht besonders steil. Ja. Klar, und wie du schon absolut richtig sagst, es ist ein Luxus, mehr als zwei, dreimal die Woche trainieren zu können überhaupt. Ja. Und das ist einfach we tatsächlich wenigen vorbehalten, weil du musst halt dann extrem fokussiert sein und es müssen natürlich auch ganz viele private Dinge hinten runterfallen. Wenn du ganz normal so einen 9-to-5-Job hast, wo du sagst, ich muss jeden Tag normal arbeiten, plus dann irgendwie abends noch trainieren und dann willst du vielleicht noch an einem Wochenende dich irgendwo weiterbilden, ah, da wird die Luft echt dünn. Da musst du auch erstmal die Strukturen schaffen und vielleicht auch einen Partner finden, der sagt, ja, finde ich cool, spiele ich mit. Ja, das ist schwer. Ja.
Es ist ja auch insgesamt, ich glaube, das, was es so schwierig macht, ist, dass wenn man dann abends, nachdem man eben den ganzen Tag schon gearbeitet hat, wenn man dann noch eine kraftzehrende Sportart betreibt,
Ja.
ich glaube, früher hat man auch den ganzen Tag gearbeitet, aber das Stresslevel war eventuell insgesamt nicht so groß. Oder es hat sich auch in der Welt verändert. Wir haben sehr viele Stressoren um uns herum, die manchmal nehmen wir sie gar nicht wahr und wundern uns, warum wir nervös sind oder aufgeregt oder warum wir auf einmal die Kraft verlieren. Und ich glaube, das ist auch so eine Veränderung in der Welt, wo man dann abends dann eher sagt, okay, ich brauche was, wo ich runterkomme, ich brauche was, wo ich mich erhole, nicht wo ich noch 1,5 Stunden nochmal ackere.
Ja,
So, ne?
ja. Wobei ich eben gerade das so unheimlich schätze an den asiatischen Kampfkünsten, dass du auf der einen Seite ja dich wirklich auspowern kannst, wenn du das willst. Ja, dass du wirklich sagst, okay, ich kann da jetzt körperlich richtig Gas geben und baller jetzt einfach mal 20 Mal durch eine von den höheren Katas. Und zwar so lange, bis mir die Lunge rausfliegt, ja, und die Beine wackelig werden. Und gleichzeitig hast du ja aber auch die Möglichkeit, so ein bisschen klingt jetzt super spirituell, aber du hast ja gleichzeitig trotzdem die Möglichkeit, auch so an deiner Mitte, an deinem Inneren zu arbeiten. Ja. Und das ist eben was, wo ich sage, ja, das hast du halt, ich sage jetzt mal im CrossFit nicht, ja. Wo du sagst, ja, da bin ich danach schon auch, da kann ich auch Gas geben, mich auspowern. Aber dann habe ich was für den Körper getan. Und das ist eben das, was ich schon immer im Karate und auch an den anderen Kampfkünsten so geschätzt habe, dass man eben ja beides tun kann und wenn man es richtig macht, beides tut.
Ja,
Ja, dass man
das ist
einfach.
tatsächlich das Faszinierende, ja.
Ja. Also da ist ja heutzutage ist ja immer wieder so die Diskussion über Sinn und Unsinn, Nutzen und keinen Nutzen von Kata. Und ich sage den Leuten immer, ja, also selbst wenn du in deinem Entwicklungsstadium den Nutzen der Kata noch nicht erkennen kannst, so nutze doch wenigstens den Vorteil, dass du während der Kata einfach mal abschalten kannst.
Einfach
Ja.
machen.
Genau, ja.
Ne?
Und so, es hat halt einfach so diesen meditativen Aspekt auch. Jetzt nicht, weil man wie im Tai Chi so langsame Bewegungen macht. Im Gegenteil, man macht sie ja teilweise sehr kraftvoll und
Ja.
dynamisch. Aber wenn man ehrlich ist, die meisten Leute kriegen doch die Stimme in ihrem Kopf gar nicht mehr abgeschaltet.
Ja.
Ja, also ich meine jetzt nicht der kleine Teufel, der auf deiner Schulter sitzt, der sagt, geh zum Kühlschrank, geh zum Kühlschrank. Den meine ich gar nicht. Sondern ich meine eben diesen Kommentator in deinem Kopf, der dauernd alles kommentieren muss, der alles wertet, der alles moderiert und der zu allem irgendwie eine Meinung kundtun muss in deiner Birne. Ja, und den kriegst du natürlich entweder durch eine Meditation super in den Griff oder halt während der Kata. Weil in der Kata, wenn ich Kata mache, da quatscht niemand.
Das ist wahr. Ja, das
Ja.
ist wahr.
Ja, das
Das
ist
ist auch so
einfach.
eine tolle geistige Übung auch, ja.
Ja, eben deswegen,
Richtig.
ja. Während du ja gleichzeitig, wenn du das willst, deinen Körper an den Rand des Wahnsinns bringst, ja.
Ja,
Das ist
ja.
eben das Tolle.
Ja. Ja, das ist ja über das, was wir jetzt reden, hat ja sehr viel mit Training und Weitergabe der Lehre zu tun. Und du hast ja, wie ich auf deiner Seite gelesen habe, eben diese Gesellschaft gegründet, das Okinawa Karate Kobujutsu Kenkunkyai. Und da steht im Vordergrund eben aus den Bereichen Shorinryu, Goju-Ryu und Kobujutsu. Das ist witzig, ich sage oft Jutsu, aber es ist ja nicht das Gleiche, ne? Jutsu ist was anderes.
Ja, können wir vielleicht gleich noch mal drüber
Ja,
sprechen. Ja, das ist
genau.
interessant, ja.
Ja, also auf jeden Fall ist eben ein Ziel davon eben diese Weitergabe von diesen Bereichen eben mit Schülern, Lehrern, Trainern über offene Seminare und Vorträge, da eben diese gezielte Ausbildung zu machen. Und ja, wie du vorhin schon mal, hast du ja schon mal die Pandemie erwähnt und als die Pandemie fortschritt, ging es ja vielen Vereinen und Schulen ja gleichermaßen schlecht, um es freundlich auszudrücken.
Ja.
Wie sind deine Erfahrungen rückblickend mit dieser Situation?
Ja, zweigeteilt, sage ich jetzt einfach mal. Auf der einen Seite, wie du ja schon gesagt hast, manche Schulen und Vereine waren da
Ja.
existenziell tatsächlich bedroht.
Ja.
Ich habe tatsächlich meine Schule oder mein Dojo in der Zeit geschlossen, weil plötzlich gar nichts mehr ging.
Ja.
Muss dazu natürlich sagen, ich hatte in der Zeit ein sehr kleines Dojo, weil ich mich ja schon auf die Seminarecke quasi konzentriert habe, um eben mehr Leute zu erreichen, deutschlandweit, aber auch im Ausland. Und deswegen war das Dojo eben so, weil ich eben das Unterrichten liebe, mein kleines Hobby. Deswegen war das ja eben ein sehr kleines Dojo. Das heißt, das ist natürlich schon ja, sehr traurig, wenn du dann sagen musst, okay, funktioniert alles so nicht mehr. Auf der anderen Seite hat es natürlich dazu geführt, dass ganz viele Lehrer und Trainer ganz schnell gemerkt haben, Mensch, ich muss jetzt einfach flexibel sein. Ich muss eine andere Lösung finden, wie ich meine Mitglieder, wie ich meine Schüler erreiche. Und ganz plötzlich kam etwas aus dem Nichts heraus, das sich da Zoom nennt. Ja.
Ja.
Ich hatte vorher nie davon gehört. Ein Freund von mir aus Kanada ruft mich an und sagt: Immer, hättest du nicht Lust, für mich und meine Schüler ein Zoom-Seminar zu geben? Und ich so, wenn du mir erklärst, was Zoom ist, herzlich gerne. Und so kam es dann, dass ich tatsächlich zu Beginn des ersten Lockdowns Seminare in Kanada gegeben habe, ohne quasi,
Faszinierend, ja.
ohne mein Wohnzimmer zu verlassen, quasi.
Ja.
Und das ist eben was, was sich unheimlich entwickelt hat dann, wo dann sowohl die Lehrer und Trainer plötzlich flexibel sein mussten und neue Fähigkeiten, neue Skills erlernen mussten, mit einem neuen Medium umzugehen, gleichzeitig aber eben Leute auf der ganzen Welt erreichen konnten.
Ja.
Ja? Wir haben also alle unheimlich davon, also die das wollten natürlich,
Ja,
haben
klar.
unheimlich davon profitiert, dass es plötzlich Lehrer gab, die auf diese Art und Weise erreichbar waren. Natürlich kann man nicht ein One-on-One-Training kannst du nicht vergleichen also live mit so einem Zoom-Ding oder mit einem Online-Training. Aber es ist verdammt nah dran.
Ja,
Ja,
ja.
es ist verdammt, also es ist das Nächstbeste, was du haben kannst, einfach. Und ich fand es einfach toll. Und Okama-Sensei war tatsächlich der erste Lehrer in Okinawa, der sofort auf diesen Zug aufgesprungen ist.
Oh, hat er das auch gemacht?
Ja,
Wow.
und macht das bis heute tatsächlich. Wir haben jetzt am 24. haben wir wieder mit unseren ganzen europäischen Niederlassungen haben wir wieder ein gemeinsames Zoom-Training.
Das ist ja toll. Das ist ja
Ja.
echt so das Silver Lining on the Dark Cloud.
Ja,
Also,
ist
das
es.
ist
Ist
toll.
es. Ja, das ist also richtig, richtig toll. Kam eben auch durch diesen kanadischen Freund, der eben auch Schüler von Okama-Sensei ist, zustande. Der ist Computerfachmann. Hat dann telefoniert und Sensei, der ja so mit Computer gar nichts am Hut hat, der hat dann einen seiner Schüler beauftragt und gesagt: Pass auf, du klärst das bitte mit unserem Freund in Kanada. Der soll dir sagen, was du brauchst. Ich gebe dir Geld, dann machen wir das. Und ich war beim ersten Zoom-Seminar von Sensei dabei. Und es war natürlich wie mein erstes Zoom-Session auch ein bisschen holprig. Aber man hat sofort gemerkt, Sensei ist total happy, dass er jetzt da vor seinem Bildschirm stehen kann und die Gesichter auf der ganzen Welt sieht. Und er schloss dann auch mit seinen berühmten Worten: Me happy, happy.
Ich kann es mir richtig vorstellen, obwohl ich ihn nicht kenne, aber
Ja,
irgendwie
ja.
durch deine Erzählung, ich kann es mir echt
Er
vorstellen,
ist
ja.
einfach so ein, man muss ihn einfach gern haben, auch wenn er natürlich wie alle anderen Menschen und Lehrer auch ganz viel Ecken und Kanten hat.
Ja,
Aber
wer hat die
er
nicht?
liebt es halt einfach zu kommunizieren und auf der Matte zu stehen. Und man sieht dann einfach, wie er ja, quasi rundherum grinst. Ja.
Ja.
Das ist toll. Und ja, und das ist eben ein Riesenvorteil. Also ich habe es dann tatsächlich auch gemerkt im letzten Jahr. Ich habe Ende vorletzten Jahres habe ich einen Online-Kobudo-E-Learning-Kurs erstellt. Und der hat im letzten Jahr ganz vielen Leuten wirklich so über die Runden geholfen. Und man hat gemerkt, bei denen, die sich reingekniet haben, die sind richtig gut geworden. Die haben Videos angeguckt, die haben dann teilweise Zoom-Privatstunden mit mir gebucht. Die sind, keine Ahnung, 500 Kilometer von mir entfernt und haben echt gutes Kobudo gelernt in dem Jahr. Also ich war
Ja.
teilweise begeistert. Ich habe auch jetzt immer wieder mal, lade ich auf Facebook irgendwelche Videos hoch von Leuten, die
Ja,
Kobudo
ich habe es gesehen.
ja,
Ja.
und bin immer wieder positiv schockiert, wenn ich gucke, das gibt's doch nicht. Sag mal, wie hat denn der das gelernt in der kurzen Zeit? Aber ja, Vereine waren zu, also standen die Leute oftmals 3, 4, 5 Mal die Woche abends in ihrem Wohnzimmer und haben einen Stock geschwungen. Fand ich toll.
Klasse.
Ja. Also es ist, wie gesagt, zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite
Ja,
echt
ja.
traurig. Auf der anderen Seite eben haben sich neue Möglichkeiten erschlossen, auch Interessenten, die weit weg sind, zu erreichen. Ich selbst habe Seminare besucht. Vom Wohnzimmer aus, in Amerika, in Asien, in Kanada und habe da echt auch profitiert davon.
Ja.
Ja. Und jetzt im Moment, ja, man sieht einfach, nachdem die Menschen so lange in Anführungszeichen eingesperrt waren, sie wollen, sie
Ja, der
wollen,
Hunger
sie
ist
wollen.
groß. Der
Ja,
Hunger
der
ist
Hunger ist
groß, ja.
enorm groß. Ich habe viele Freunde in der Kampfsport, Kampfkunstbranche, die Dojos und Vereine betreiben, die alle sagen: Mensch, wir können uns vor Anfragen gar nicht retten. Und
Ja.
es freut mich natürlich enorm. Weil es gibt viel aufzuholen. Jetzt die letzten 2 Jahre haben natürlich auch viele motivierte Leute geschlafen, die gesagt haben, ja, boah, ja, schon wieder online. Ich sitz im Homeoffice. Ich habe nicht schon wieder Lust, vor der Kiste zu sitzen. Nachvollziehbar. Ja. Aber jetzt meine letzten 3 Seminare, die ich gegeben habe, jetzt im März und Anfang April, alle ausverkauft, alles ausverkauft. Also bis in die letzten Sitze quasi Leute, die dann,
Wunderbar,
ja, ganz
gratuliere,
toll.
also
Ja.
toll.
So macht es dann auch wieder richtig
Ja,
Spaß. Ja. So
klar.
ein guter Start einfach. Und ich glaube, wie gesagt, wir haben viel nachzuholen, weil viele halt auch im Winterschlaf waren in der Zeit. Aber jetzt ist eine gute Zeit, um wieder, ja, zu arbeiten.
Auszutanken und arbeiten,
Genau,
ja.
ja, genau.
Seinen Hunger zu stillen. Wie sieht
Ja.
es denn aus mit deinem Hunger nach
Oh,
Okinawa?
ich glaube größer denn je.
Ja.
Ja, ich glaube größer denn je. Das ist, ich habe ja gesagt, so, das Traurige ist, dass ich mein Dojo schließen musste. Auch wenn ich mit Sicherheit wieder eins eröffnen werde. In naher Zukunft, denke ich. Aber der Vorteil ist natürlich jetzt, ich habe gerade keine wöchentlichen Verantwortungen und Verpflichtungen. Das heißt also, sobald ich wieder reisen kann, werde ich das auch tun. Im Moment gestaltet sich es ein bisschen schwierig, weil Japan immer noch sehr verhalten ist. Das heißt,
Ja, stimmt.
man kann wohl wenn man geschäftlich Termine hat, also Geschäftsreisen sind wohl wieder möglich. Jetzt bin ich gerade am gucken, ob man das irgendwie als Geschäftsreise deklarieren kann, weil Sensei ist Profi, ich bin Profi, also betreiben wir ja letztlich Geschäft, wenn man es auf die Spitze treiben will. Ja.
Ja.
Mal gucken, was da möglich ist. Und möchte aber dieses Mal deutlich länger dann in Asien bleiben. Also Zielsetzung ist mal so für 4 bis 6 Wochen in Okinawa zu bleiben. Auf dem Rückweg dann, ich habe einen sehr engen Freund und Lehrer auch in Japan. Und ich muss sowieso über die Hauptinsel Japan fliegen, von dem her würde das gut gehen,
Ja.
dann dort einfach mal noch ein paar Tage zu bleiben. Und ja, wenn dann die Urlaubskasse es erlaubt, wäre natürlich meine andere große Leidenschaft ist ja das Kick- und Thai-Boxen. Deswegen bin ich früher immer so im Wechsel ein Jahr nach Japan oder Okinawa und ein Jahr nach Thailand geflogen. Und das wäre natürlich dann toll, wenn ich noch irgendwie zum Schluss noch mal 1 Woche oder 2 Thailand dranhängen könnte, wenn ich eh in Asien bin. Aber das ist
Ja.
alles, glaube ich, noch, ja, wishful thinking.
Aber
Genau.
wichtig, wichtig, sich da die guten Vorstellungen zu machen und dann, ja, ich glaube, wenn man sich das gut vorstellt, dann ist der Weg zur Realisierung, der ist da. Es
Ist
fragt sich
da.
nur wann.
Ist da, genau. Und ja, für mich ist einfach toll, jetzt zu wissen, es wird mit Sicherheit demnächst irgendwann wieder klappen, weil sowohl Okama-Sensei als auch mein Schwertlehrer Hamamoto-Sensei, die sind ja nun alle auch in einem Alter, wo man immer wieder glücklich sein muss, wenn man sie sieht und sie noch auf der Matte stehen können und unterrichten. Ja. Wir haben natürlich beide aufgrund ihres Alters auch schon die ein oder anderen körperlichen Gebrechen. Und da bin ich dann immer Gott froh, wenn ich hinkomme und immer noch Privattraining erhalten kann, auch ja. Ohne dass man dann sagt, okay, ja, die haben jetzt dann aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen an Assistenten übergeben oder so. Ja, das ist toll.
Ja, André, also ich wünsche dir das auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass das klappt und
Vielen Dank.
auch mit deinen Seminaren. Also ich verfolge das ja auch auf Facebook
Ja.
und auf Instagram. Und ja, wenn ich sage es ganz ehrlich, also wenn ich mit meinen Knien besser dran bin, dann bin ich auf jeden Fall jemand, der auf deinen Seminaren vorbeischaut. Also das Kobujutsu, das du unterrichtest, das würde ich gerne
Da würde ich
näher
mich riesig
kennenlernen.
freuen. Ja, da würde ich mich riesig freuen. Also, wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn wir da irgendwas machen können, wenn du nicht nur zu einem Seminar kommst, vielleicht kriegen wir ja auch so mal irgendwas.
Ja, was Gemeinsames, das wäre auch schön, ja.
Genau. Ja, und ja, klar, Knie ist immer so eine Sache.
Ja, und es ist sehr langwierig und aber
Langwierig,
ich
ja.
muss mir die Geduld geben, damit es wieder richtig gut wird.
Man braucht, glaube ich, also ich will jetzt da, ein Freund von mir sagt immer, der schlimmste Schlag ist der Ratschlag.
Ja,
Deswegen will ich
ja.
keine Ratschläge erteilen, aber ich habe vor knapp 2 Jahren eine neue Hüfte bekommen und habe tatsächlich seitdem eine Reise rückwärts durch die Zeit angetreten. Also ich fühle mich tatsächlich 15 Jahre, fast 20 Jahre jünger dadurch.
Wow.
Aber es brauchte natürlich ganz viel Geduld.
Ja.
Und ich glaube, die perfekte Mischung war, auf der einen Seite sehr viel Geduld zu haben, weil man ja, erzähle ich dir ja nichts Neues, eben ja eben nochmal bei neu anfangen muss. Man
Ja,
muss ja
ja.
viele Dinge, die man als selbstverständlich gesehen hat, wie eben laufen, ja,
Ja,
oder
ja.
sich hinsetzen oder abhocken oder was auch immer,
So fängt's an,
ja,
genau.
die ja so unheimlich selbstverständlich waren, die muss man neu lernen. Auf der anderen Seite muss man eben aber auch so dieses Feuer haben, dass man es eben tut. Ja, ich habe
Richtig.
ganz viele Menschen kennengelernt jetzt in den letzten 2, 3 Jahren, wo es dann eben auch um meine Hüftoperation ging, schon im Vorfeld, die ganz schlechte Erfahrungen mit Knie- und Hüft-OPs gemacht haben, einfach weil sie entweder im Nachgang zu ungeduldig waren oder im Nachgang zu, ich sage es ganz frei raus, zu faul waren, diese Dinge neu zu lernen
Ja,
und
ja.
deswegen natürlich mit, keine Ahnung, 50 oder 60 sich nicht mehr auf einem besonders hohen Niveau bewegen können. Ja. Und das finde ich immer, ist ein totaler Jammer, wenn du halt
Ja.
dann in so einem frühen Alter sagen musst, jo, das war's. Das ist
Ja.
das, was ich körperlich von meinem Körper eben einfach zu erwarten habe. Das ist einfach ein Jammer.
Ich werde zu diesem Thema, ja, nach Verletzung oder nach OP, Knie-OP, Hüfte, Schulter, werde ich auch wieder einen ganz tollen Interviewgast bei mir haben. Und zwar, ja, meinen persönlichen Coach, der mich vor
Oh,
einem
klasse.
Jahr aufgefangen hat, nachdem ich nicht mehr weiter wusste. Und der mich so weit wieder fit gemacht hat, dass ich wieder gehen kann, mich setzen kann. Auf, also diese Dinge, die konnte ich tatsächlich nicht mehr. Und das, was er gemacht hat und das, was er macht, überhaupt sein Training und das fasziniert mich. Und ich werde ihn auch das nächste oder übernächste Mal als Interviewgast haben und da freue ich mich schon sehr darauf.
Das klingt super spannend, ja.
Ja.
Es geht
Ja.
super, super spannend.
Lassen wir noch was übrig für den Teil 2.
Ja, gerne. So machen wir das. So
André,
machen wir das.
vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und diese ganzen Infos und die Insights, die du mir und den Hörern hier gegeben hast. Es war teilweise, hat mich das richtig berührt und ja, und es freut mich einfach und ich freue mich dann mit dir auch wieder was Neues zu machen.
Ja, ebenso. Also vielen, vielen Dank für die Einladung auch. Hat mich sehr gefreut, dass das so zustande gekommen ist. Und ja, wie ich ja schon gesagt habe, lass uns irgendwas machen und sei es als nächstes halt wieder ein nettes Gespräch, so wie heute. Das hat mir Spaß
Auf jeden
gemacht.
Fall.
Ja?
Super. Vielen Dank und alles Gute für dich. Bis zum
Dankeschön.
nächsten
Dir
Mal.
auch. Bis bald. Ciao.
Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr Lust habt auf mehr, dann lade ich euch dazu ein, diesen Podcast Tanjas Karate to Go zu abonnieren. Empfehlt ihn weiter, spricht darüber bei euren Freunden. Und ich würde mich freuen, auf jeden Fall euch wieder begrüßen zu können beim Lauschen dieses Podcasts. Habt eine ganz gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Eure Tanja Meier.